Bah, das beste Format gibt es natürlich in dem Sinn nicht, aber es sollte nicht zu komprimiert sein. Also entweder ein unkomprimiertes Format, also FLAC oder WAF. FLAC hat den Vorteil, dass es kleiner ist von der Größe her und trotzdem die gleiche Qualität hat. Oder eben ein komprimiertes Format wie MP3, Opus, AAC. Dann ist vielleicht gut, wenn man nicht die kleinste Bitrate verwendet, weil dann wird das Material natürlich vorher schon schlechter gemacht. Und das will man natürlich vermeiden.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn, ich bin Autorin und Podcast-Trainerin. Heute spreche ich mit Georg Holzmann, dem Gründer von Auphonic, über Auphonic. Auphonic ist ein Webdienst für die Audio-Postproduktion und wirklich einfach anzuwenden. Also Audio hochladen, sagen, was man möchte und Audio in verbesserter Qualität wieder herunterladen. Ich bin wirklich Fan von Auphonic und freue mich, dass Georg Holzmann aus Graz sich heute die Zeit für ein Gespräch mit mir nimmt. Hallo Georg.
Hallo Brigitte, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben vor einigen Jahren schon mal über Auphonic gesprochen und mittlerweile hat sich da eine ganze Menge geändert und viele neue Parameter sind dazugekommen. Und ich nehme an, dass ihr da noch weitere Dinge plant. Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, ihr, also Auphonic, entwickelt Algorithmen und diese werden auf die Audios, die man bei euch hochladen kann, quasi losgelassen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also wie man da schön im Hintergrund hört, zum Beispiel so Katzen, die dann reinfunken. Das wollte gerade raus, also wie man zum Beispiel da im Hintergrund vorher gehört hat, so Katzenschreie, kann man, wenn man will, ganz einfach mit unserem System rausrechnen lassen. Aber jetzt mal kurz zum Überblick, was wir überhaupt so tun. Also gestartet hat es eben, um die Audiobearbeitung leichter zu machen, vor allem für Podcaster und ähnliche Audioaufnahmen. Also wir versuchen eben Lautstärken anzugleichen zwischen verschiedenen Sprechern, dann Hintergrundgeräusche rauszurechnen oder Hall und Reverb oder eben auch so nicht statische Geräusche wie Katzen und so weiter. Und da kann man alles Mögliche spezifizieren, wie genau man sein Audio haben will, weil manchmal will man ja solche Soundeffekte auch drinnen haben, manchmal will man sie herausnehmen, das ist immer unterschiedlich natürlich. Dann haben wir auch noch so andere Dienste, alles was zur Automatisierung vom Aufnahme- und Nachbearbeitungsworkflow dazugehört, also Metadaten richtig reinschreiben in verschiedene Audioformate oder gewisse Sachen rausschneiden, so wie Füllwörter oder zu viel Stille, wenn man das will. Und dann auch so das Publizieren der Produktionen auf verschiedenen Servern, sei es YouTube, Soundcloud, einen eigenen Server, was es da alles halt gibt. Und zusätzlich machen wir auch noch so Spracherkennung. Also die Transkription von einem Gespräch oder von einer Aufnahme. Und daraus leiten wir dann auch noch so automatische Shownotes, also Notizen ab und Kapitelmarken, wo was passiert, damit eben alles möglichst automatisch passiert. Das ist ein groß Überview einmal über unser System.
Dankeschön für den Überblick. Und dann würde ich direkt mal zu dem Dienst oder zu dem Service oder ich weiß mal nicht, wie ich das nennen soll, der Spracherkennung kommen.
Ja.
Ich weiß, dass das früher, also dass ihr das nicht selbst gemacht habt, sondern man musste sich mit einem anderen Service verbinden. Macht ihr das jetzt selber?
Ja, beides. Also früher haben wir eben externe Spracherkennungsdienstleister angebunden. Das haben wir noch immer, das geht ja noch immer. Also da haben wir Speechmatics, das ist eine englische Firma, die ganz viel in dem Bereich machen. Und ansonsten auch die üblichen Größen wie Google, Cloud Speech API oder Amazon hat auch so eine Spracherkennungs-API. Und dann BitAI, das ist von Facebook eigentlich oder von Meta. Und mittlerweile haben wir aber eigene Service, was auf Whisper aufbaut. Das ist das Modell von OpenAI, die das ja Open Source gestellt haben. Und das verwenden wir als Basis und darauf haben wir eben noch einige Vor- und Nachbearbeitungsalgorithmen, die das dann mit mehreren Sprechern ansteuern und alle möglichen Nach- und Vorbereitungen, damit es dann besser funktioniert oder einigermaßen gut funktioniert.
Euer Service ist bis 2 Stunden im Monat kostenfrei, aber für diese Spracherkennung zum Beispiel braucht man einen kostenpflichtigen Account nicht, aber muss man zahlender Nutzer sein. Da würde mich interessieren, ob ich da so ein Abo für haben muss oder ob ich auch einen zeitbegrenzten Credit kaufen kann und dann auch die Spracherkennung nutzen kann.
Das stimmt, ja. Die Spracherkennung ist eins der wenigen Sachen, die nicht für freie Accounts sind, weil wir einfach irgendwie eine Einschränkung brauchen. Und bei der Spracherkennung, also bei den Audio-Algorithmen, das ist ja wirklich unsere eigene Entwicklung. Spracherkennung verwenden wir hauptsächlich dieses OpenAI Whisper Model. Also das kann man auch bei anderen Dienstleistern oder selbst halt probieren. Insofern geht es uns natürlich hauptsächlich um die Audioverarbeitung, weil das unser Hauptsteckenpferd ist. Die kann man mit einem freien Account auch probieren, bis zu 2 Stunden ein pro Monat. Dann kann man eben so eine Subscription kaufen, also monatliche Zahlung oder auch One-Time-Credits nennen wir das. Also einfach einmal Käufe. Und egal, was du jetzt hast, ob du eine Subscription hast oder One-Time-Credits, also sobald man irgendwie gekaufte Credits hat, dann kann man auch die Spracherkennung verwenden und alle anderen Features.
Wunderbar. Dann gehen wir doch mal auf eure Plattform, auf auphonic.com. Alles startet quasi mit dem Upload des eigenen Audios. Was wäre denn hier immer das beste Format, was man hochladen sollte?
Das beste Format gibt es natürlich in dem Sinn nicht, aber es sollte nicht zu komprimiert sein. Also entweder ein unkomprimiertes Format, also FLAC oder WAV. FLAC hat den Vorteil, dass es kleiner ist von der Größe her und trotzdem die gleiche Qualität hat. Oder eben ein komprimiertes Format wie MP3, Opus, AAC. Dann ist vielleicht gut, wenn man nicht die kleinste Bitrate verwendet, weil dann wird das Material natürlich vorher schon schlechter gemacht. Und das will man natürlich vermeiden.
Dann kann man auch das Outro und das Intro hinzufügen, das Podcast-Cover und Metadaten. Beim Podcasten werden die beim Hosten ja in der Regel eingetragen. Aber wenn man ein Audio eben nicht als Podcast veröffentlicht, kann ich bei Metadaten Infos zum Audio hinzufügen. Werden diese in allen Audioformaten angezeigt?
Genau, wir mappen die eben auf verschiedene Audioformate. Also es gibt verschiedene Metadatensysteme eben für MP3 oder Videos oder Opus-Files, also oder in einem OQuorbis-Container oder AAT-Files, was meistens in einem MP4-Container ist, und dann mappen wir die eben so hin, dass das überall passt. Aber was du zum Hoster gesagt hast, die meisten Hoster schreiben keine Metadaten in die Audiodateien, das ist aber überall unterschiedlich. Die Hoster schreiben halt meistens oder auf alle Fälle die Metadaten in den Feed, aber zusätzlich sind dann in der Audiodatei meistens zusätzliche Metadaten, wie zum Beispiel die Chapters, die sind dann oft nicht im Feed und nur in der Audiodatei. Deswegen muss man das dann meistens in der Audiodatei hinterlegen, weil sonst kannst du Podcast-Player meistens nicht anzeigen. Aber das ist von Hoster zu Hoster und von Player zu Player natürlich unterschiedlich.
Aber das ist sehr interessant, das wusste ich nicht. Ich dachte, die würden dann quasi auch immer wie die Metadaten in der Datei sein.
Nein, das sind zusätzliche Metadaten. Also in deinem Feed stehen ja Metadaten, die der Podcast-Client herunterladert, und im Feed ist ja dann nur der Link zur Audiodatei drinnen und dann wird die Audiodatei heruntergeladen und dort sind nochmal extra Metadaten drin.
Und das wäre auch gut, die da drinnen zu haben. Oder ist das
genau
überflüssig?
Also Chapters werden zum Beispiel sonst, glaube ich, gar nicht angezeigt.
Ah.
Zum Beispiel bei den anderen. Das kommt dann wiederum auf den Player natürlich darauf an, welche Metadaten er nimmt. Ob er jetzt die Metadaten vom Feed nimmt oder direkt von der Audiodatei. das ist sehr kompliziert.
Ja, aber wie so oft denke ich dann auch immer, doppelt gemoppelt hält besser.
Ja, genau.
Genau, Kapitelmarken kann man eben auch bei euch eintragen. Die werden aber eben nicht von jedem Player angezeigt. Ich kann auch Bilder zu den einzelnen Kapiteln hochladen. Und da würde mich mal interessieren, ich habe das noch nie ausprobiert, aber könnte ich dann theoretisch ein Video, also eine Diashow, mithilfe eures Dienstes erstellen?
Ja, genau, das machen ja einige, dass sie quasi so wie Slides zu den Chapters einfach hinzufügen und dann werden diese Bilder eben in der zeitlichen Reihenfolge, wie man es einstellt, abgespielt zum Audio.
Großartig.
Aber ich meine, es gibt sicher einfachere Tools, um das zu machen, sage ich mal.
Ja gut, aber wenn man jetzt sowieso schon bei euch ist.
Ja, sicher. Es wird halt sicher schwierig, wenn du 200 Chapters hast oder 300.
Ja.
Dann wird das Editieren ein bisschen mühsam.
Ich dachte jetzt vielleicht auch nur, wenn man so ein kleines Video macht, vielleicht von einem O-Ton, ja. Und wenn man da dann nochmal so ein bisschen was wie ein bewegtes Bild hat, sich Bilder wechseln, ist das doch ganz schön.
Ja, das stimmt.
Dann wähle ich auf eurem Interface das Output-Format. Also das Format, als dass das Audio dann am Ende ausgeworfen wird. Und hier bin ich immer etwas irritiert, weil ihr bei MP3 112 Kbit pro Sekunde als Voreinstellung habt. Und ich denke immer, ist das nicht ein bisschen niedrig? Oder schätze ich das vollkommen falsch ein?
Ja, wenn du Sprachcontent hast, dann sollte das eigentlich reichen.
Und wenn ich noch Musik dazwischen habe, also Jingle und so, dann...
Das ist kein Problem. Die Frage ist, ob du jetzt wirklich High-Quality-Musik-Content ausspielen willst. Also
wahrscheinlich nicht.
Oder ob du eben eher podcastmäßig Sprache bist.
Mhm.
Also ich persönlich finde 112 einen guten Kompromiss. Du kannst natürlich gerne höher oder niedriger nehmen. Viele nehmen ja noch viel niedriger.
Noch niedriger.
Also, weil wenn du lange Dateien hast, ist natürlich von Vorteil, wenn du niedrige Bitrate hast, wenn es eh nicht schlechter klingt.
Ja, das
weil
stimmt.
Dann die Dateien natürlich viel kleiner werden.
Und was ist der Vorteil, wenn ich eine variable Bitrate einstelle?
Ja, das ist auch eine lange Diskussion. Also prinzipiell gibt es ja bei MP3 auch variable Bitrate. Das heißt, dass je nachdem, was gerade für ein Audio ist, werden teilweise mehr Bits verwendet, um das zu enkodieren und teilweise weniger. Das heißt, wenn zum Beispiel nur Stille ist, braucht man ja natürlich viel weniger Bits, weil da nicht viel passiert. Aber wenn jetzt ganz viel passiert, also verschiedene Instrumente oder verschiedene Hintergrundgeräusche und Sprecher, bräuchte man theoretisch ja mehr Bits, also mehr Daten, um das zu modellieren. Und es gibt's auch schon ewig lang bei MP3 konstante und variable Bitrate und es ist auch eigentlich von allen unterstützt. Insofern wäre theoretisch eigentlich variable Bitrate besser. Aber variable Bitrate hat leider ein paar andere Probleme, dass vor allem das Seeking in den Files dann nicht mehr so gut funktioniert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel im Webplayer irgendeine MP3-Datei spielt, dann wird ja nicht zuerst die gesamte Datei heruntergeladen, sondern das wird gleich mal angespielt und so in Chunks heruntergeladen. Und wenn man dann irgendwo anders hinspringt, zum Beispiel 2 Stunden später, dann funktioniert das mit Variable Bitrate MP3 Files oft nicht, weil dann die falsche Stelle angesprungen wird und dann hat man wieder so ein paar Satz und das passt dann wieder nicht so ganz zusammen und so weiter. Deswegen ist bei Podcasts eigentlich fast überall Constant Bitrate im Einsatz, weil das einfach das Handling ein bisschen leichter macht beim Streamen.
Ah, sehr interessant.
Bei variabler Bitrate kann man eigentlich so eine Art Qualität einstellen, die man haben will und der Encoder nimmt dann automatisch die Datenmenge, die notwendig ist, um diese Qualität zu erreichen. Und bei Constant Bitrate ist das ein bisschen anders. Also da sagt man halt einfach nur Bitrate Und gewisse Sachen kann man nur mit dieser Bitrate einfach abbilden, so wie zum Beispiel Sprache ist natürlich einfacher als irgendein komplexes Musikstück, wo alles Mögliche passiert.
Genau, dann könnte ich eben über Auphonic auch ein Transkript erstellen und Shownotes erstellen und sowas. Und ich habe die Möglichkeit, sozusagen aus Auphonic mein Audio oder mein Video direkt zu meinem Hoster oder auf einer anderen Plattform zu veröffentlichen.
Genau.
Das finde ich auch total praktisch. Plant ihr dann noch andere Plattformen? Also YouTube ist dabei, Facebook.
Wir haben natürlich da, keine Ahnung, ich glaube 20, 30 Services. Und da kommen natürlich auch laufend Services dazu, ja.
So, und wenn man das jetzt alles ausgewählt hat, angeklickt hat, dann kommen diese Algorithmen, von denen du auch schon am Anfang gesprochen hast. Was können die und wo sind die Grenzen? Zum Beispiel hattest du vorhin einmal den Begriff Reverb genannt.
Ich versuche das jetzt einmal sinnvoll irgendwie ins Deutsche zu übersetzen, also die Störgeräuschentfernung. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Störgeräuschen. Das kann jetzt natürlich ein konstanter Hintergrundrauschen sein, irgendwie so ein konstantes Rauschen von einer Aufnahme oder ein Lüfter, der jetzt konstant hinten rauscht. Dann können es natürlich so nicht stationäre Geräusche sein, zumindest nennen wir das so, also alles zum Beispiel Klatschen oder wenn ich auf den Tisch klopfe oder am Keyboard herumklopfe, also die nicht konstant über die Zeit sind. Dann gibt es natürlich mit Reverb, also meine ich Hall oder also Nachhall am Audio, wenn man ihn im Raum halt aufnimmt, der hört man ja den Raum dann mit, das Hallige vom Raum oder in einer Kirche zum Beispiel. Und dementsprechend gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man jetzt im Moment bei uns spezifizieren kann, was man eben genau raus haben will. Also wir haben zum Beispiel diesen Static Denoiser, nennen wir das, der nimmt eben nur die statischen Geräusche raus, also alles, was jetzt konstant ist, Rauschen ist. Dabei bleiben diese nicht stationären Geräusche wie im Klatschen oder sonst irgendwas über. Oder wenn man eben so Soundeffekte einspielt, den mag man ja manchmal auch drinnen haben natürlich. Dann die nächste Stufe wäre bei uns eben der Dynamic Denoiser, heißt der. Der lässt jetzt Musik drinnen und Sprache drinnen, löscht aber alles andere raus. Also der erkennt eben zuerst, wo Musikpassagen sind. Weil Musik kann ja natürlich auch nicht stationäre Geräusche beinhalten, wenn man irgendeinen Rhythmus klopft und so weiter. Die lässt er sozusagen drinnen, aber im Sprachbereich, wo jetzt keine Hintergrundmusik ist und nur Sprache ist, da werden diese rausgenommen, also stationäre und nicht stationäre Geräusche. Und er nimmt jetzt auch den Reverb natürlich raus bei der Sprache. Und die letzte Stufe, die aggressivste Stufe, wäre dann sozusagen das Speech Isolation, also Sprachisolation. In dem Fall nehmen wir alles bis auf Sprache raus. Also auch wenn da jetzt eine Musik ist oder Hintergrundmusik oder irgendein Katzengejammer oder was auch immer, dann wird das alles rausgelöscht und es bleibt eben nur mehr die Sprache übrig.
Und bei welchem Algorithmus würde ich das auswählen?
Man muss zuerst das Noise Reduction auswählen und dann sieht man die ganzen Parameter dafür. Also man kann eben diese Methode auswählen und dann kann man auch auswählen, wie viel entfernt werden soll. Also ob wir jetzt alles Neues, das ganze Rauschen rausnehmen sollen oder eben nur einen gewissen Teil. Das werden wir in näherer Zukunft auch so machen, dass man das ein bisschen besser spezifizieren kann. Also dass man sagen kann, okay, ich will zum Beispiel den Reverb komplett rausnehmen oder ein bisschen weniger rausnehmen und den Noise komplett, dass man da ein bisschen unterscheiden kann zwischen den Klassen. Dann haben wir noch so eine Funktion Remove Breathings, also das Atmen in der Aufnahme, was ja bei Podcaster oft da ist. Wenn ich zwischen immer einatme, das wollen viele leiser haben oder entfernen. Das ist jetzt im Moment auch so ein Spezialfeature, das kann man eben sagen, ob man das drinnen lassen will oder rausnehmen will. Und so Sachen wie Maus-Noises, also Maus-Mundgeräusche. Sowas wird dann auch rausgefiltert.
Und Hall, sagst du, kann man auch rausfiltern? Lange hieß es immer, Hall kriegt man nicht mehr weg aus so einer Aufnahme.
Ja.
Ist das besonders schwierig?
Besonders schwierig. sagen wir so, vor 2 Jahren hätte man sicher noch Ja gesagt. Aber im Moment ist es relativ ähnlich.
Bei dem automatischen Schneiden, Automatic Cutting, da fällt mir in letzter Zeit leider immer auf, dass ich Podcasts höre und da sind irgendwie zu viele Pausen rausgeschnitten. Das heißt, ich finde immer, bevor der Gast antwortet, kann man ihm ruhig eine Sekunde Bedenkzeit lassen. Könnte ich sowas nochmal überprüfen oder sage ich halt jetzt diesen Algorithmus, also cutten und dann, ja, dann wird halt rausgeschnitten, wo rausgeschnitten wird, oder kann ich sagen, nur Pausen, die länger als 2 Sekunden sind oder sowas. Wie funktioniert das?
Prinzipiell bin ich auch Fan von Pausen, aber viele wollen das halt einfach nicht haben, oder wenn du denn so einen Radiobeitrag hast, wo es getaktet sein muss. Ja, du kannst bei uns auch so machen, dass du eben diese automatischen Schnitte nicht anwendest, sondern die Schnittlisten exportieren lässt und dann in deinem Audio-Editor das noch einmal anschaust und nachbearbeitest, beziehungsweise werden wir jetzt in näherer Zukunft auch bei uns dann direkt online die Nachbearbeitungsmöglichkeit haben, dass du halt einfach sagen kannst, okay, diesen Cut will ich nicht haben und diesen schon und so weiter.
Toll.
Und bei Füllwörtern ist es natürlich ähnlich. Also da erkennen wir halt, wo bestimmte Füllwörter sind und dann werden die eben rausgeschnitten oder du kannst es eben als Schnittlisten exportieren lassen oder in Zukunft dann auch direkt bei uns im Webinterface dann einfach nachbearbeiten.
Großartig, das ist also wirklich eine wahnsinnige Zeitersparnis. Noch eine Frage habe ich zu den, Moment, was war das? Bei dem Filtering kann ich einen Adaptive Highpass Filter auswählen. Das heißt, dass tiefe Frequenzen unterdrückt werden. Ist das richtig?
Genau. Dieser Adaptive Highpass Filter, der schaut einfach, wo ist die tiefste Sprachfrequenz zum Beispiel. Also bei Frauen ist die Grundfrequenz ja oft höher wie bei Männern und dann schneidet man einfach darunter ab, und bei Musik natürlich nicht, weil sonst wird man die ganze Musik, die ganzen Bässe der Musik entfernen. Und dann gibt's eben noch die andere Variante vom Filtering, das ist der Voice Auto EQ. Also der macht jetzt wirklich einen Auto EQ, also der macht einen EQ auf die gesamte Bandbreite der Sprache.
Genau, ein EQ ist ein Equalizer.
Ein Filter, ja, genau. Also wenn jetzt die Sprache zum Beispiel sehr dumpf klingt, dann wird er eben automatisch oben die Höhen hochziehen, damit es wieder heller klingt, oder vor allem bei, der macht auch De-Essing, also wenn so scharfe S's drinnen sind, werden die runtergezogen, und der funktioniert auch komplett dynamisch, also wenn zwei Sprecher sich total schnell abwechseln und ein total anderes Profil haben, dann wechselt der mit den Sprechern ganz einfach mit.
Für mich ist das echt Magie.
Nur ein bisschen.
Hört ihr noch Audios an, die hochgeladen werden? Also irgendwie ist es ja auch Audiobearbeitung auch ein bisschen subjektiv, oder?
Das stimmt, aber immer noch zu deiner Frage, ob wir noch Audios anhören, wir tun den ganzen Tag nichts anderes im Endeffekt. Also es wird halt natürlich immer geschaut, wo Probleme sind und wie man dann nachbessern kann. Und ja, klar, gewisse Sachen sind natürlich sehr subjektiv, vor allem auch beim Filtering. Da kann man oft nichts machen, aber gewisse Sachen sind schon auch einfach entscheidbar. Also wenn gewisse Sachen nicht so gut funktionieren, wie sie funktionieren könnten. Also wir versuchen generell eben technische Entscheidungen zu machen und nicht jetzt irgendwie künstlerische oder zu subjektive Entscheidungen. Aber da ist die Grenze natürlich irgendwie fließend bei einem gewissen Bereich.
Ich habe mal so ein kleines Coaching gemacht und wollte eben ja besser lernen, wie man so einen Equalizer bedient mit der Audioschnittsoftware. Und ich habe ganz schnell festgestellt, dass mein Gehör dafür gar nicht reicht. Also ja, wir haben da Einstellungen vorgenommen und dann hieß es so besser oder so besser, und ich hab's gar nicht mehr gehört.
Das ist ja ganz normal. Also wenn du so rumspielst und dann da ein paar dB runter und rauf, dann hörst du es natürlich irgendwann oder ziemlich schnell nicht mehr. Also du musst halt, wenn du jetzt wirklich Probe hörst, auch immer ein guter Trick ist, quasi gegen einstellen und mit bisschen extremeren Einstellungen und dann schauen, ob du den Unterschied hören kannst. Also wenn du zum Beispiel eine Störfrequenz hast und du weißt nicht, wo das ist, versuch die Frequenz einfach zu erhöhen irgendwo, anstatt sie abzusenken und dann irgendwann hörst, dass sie viel mehr wird. Also wenn du jetzt mit dem Filter weit raufziehst und genau bei dieser Frequenz kannst du dann absenken, aber nur ein bisschen natürlich, so dass du es wahrscheinlich vorher gar nicht gehört hättest.
Ja, wir Podcaster sind ja in der Regel auch keine Toningenieure.
Ja, manche schon.
Ja, stimmt, manche schon. Ich bin jedenfalls total begeistert von Auphonic. Es spart nicht nur Zeit bei der Bearbeitung von Audios, sondern für viele Effekte, die ich in den Schnittprogrammen nutzen kann, fehlt mir einfach auch oft das Know-how und das geschulte Gehör, wie ich eben schon gesagt habe. Ich danke dir also, Georg, sehr herzlich für Auphonic und natürlich für das Interview.
Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann spreche ich mit der Expertin für Ferienimmobilien, Annik Rau, über ihren Podcast, den FeWo Angels Podcast, über spitze Zielgruppen, Funnels und mehr. Ich habe Annik Rau gerade auf dem Podcamp in Essen kennengelernt und freue mich schon sehr auf das Gespräch. Also, am besten abonnieren Sie meinen Podcast, denn der kommt nur einmal im Monat und Sie könnten ihn sonst schnell aus den Augen verlieren. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.